HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Ich bin gekommen, um mich hier an die Vergangenheit zu erinnern. Das macht mich glücklich im Herz. Unser Land ist jetzt so stark.
Im antifaschistischen Befreiungskrieg war das chinesische Militär noch rückständig. Jetzt ist China hochentwickelt. In der ganzen Welt ist das chinesische Militär stark und konkurrenzfähig.
Die Welt wird künftig zwei Supermächte und mehrere starke Länder dahinter haben. Die zwei Supermächte werden China und die USA sein.
2015 wurde China erstmals zum Land mit den meisten Dollar-Milliardären.
China wird zum größeren Investor in Deutschland als umgekehrt. Chinas Macht ist deutlich gewachsen und insgesamt eben auch ein viel klarerer und härterer Partner in vielerlei Hinsicht.
Die wachsende Ungleichheit, die ja ganz klar gegeben ist, hat zu einer ganz massiven Kritik an den bestehenden Verhältnissen geführt. Wobei, solange also große Teile, insbesondere der Mittelschichten, profitieren vom Aufschwung, hat das Ganze eben noch eine gewisse stabilisierende Funktion. Aber letztendlich ist es ein ja auf tönernen Füßen stehendes Konstrukt.
70 Jahre ist das nun also her. Am 1. Oktober 1949 rief Mao Zedong die Volksrepublik China aus. Seitdem ist viel passiert. Inzwischen ist das Reich der Mitte zu einer Weltmacht geworden. Wirtschaftlich und militärisch. Die Militärparade zur Feier des Jubiläums heute war gigantisch. Genauso wie der nach nur 4 Jahren Bauzeit gerade fertiggestellte neue Flughafen in Peking. An China kommt keiner mehr vorbei. Das Projekt der neuen Seidenstraße reicht bereits bis nach Europa. China nimmt ordentlich Geld in die Hand, hat Arbeitskräfte und eine kommunistische Partei, der alles untergeordnet ist. Dabei hat sich ein durchaus kapitalistisches System etabliert, gepaart mit totaler Überwachung und einer riesigen Kluft zwischen Arm und Reich. Staatspräsident Xi Jinping hat seine Macht systematisch ausgeweitet. Wie geht das weiter? Wohin strebt China und wie können wir dem Land begegnen? Diesen Fragen widmen wir uns gleich und hören erstmal, was da heute in Peking geboten war.
70 Mal feuern die Kanonen zu Beginn der Militärparade an diesem Morgen Salutschüsse ab. Für jedes Jahr seit der Gründung der Volksrepublik einen Schuss. Dann nimmt Staatspartei- und Armeechef Xi Jinping die Ehrenformation ab. Seid gegrüßt, Genossen, ruft Präsident Xi, stehend aus einer schwarzen Limousine. Sei gegrüßt, Vorsitzender, rufen die Soldaten zurück. Es ist eine Demonstration militärischer Stärke. 15.000 Soldatinnen und Soldaten, 160 Kampfflugzeuge am Himmel von Peking. Atom- und Interkontinentalraketen, die an den Ehrentribünen der Chang'an-Prachtstraße vorbeirollen. Einige Kilometer weiter das alte Messegelände in Peking. Busladungen von Menschen schieben sich durch die offizielle Ausstellung zum 70. Gründungstag der Volksrepublik China. Streng chronologisch werden die 70 Jahre abgearbeitet. Der Pekinger Fan Yongbin guckt auf einem Großbildschirm Bilder von 1949. Er war 9 Jahre alt, als Revolutionsführer Mao Zedong vom Tor des himmlischen Friedens die Volksrepublik China ausgerufen hat.
Ich bin gekommen, um mich hier an die Vergangenheit zu erinnern. Das macht mich glücklich im Herz. Unser Land ist jetzt so stark. Zuerst danke ich besonders Mao Zedong, dann Deng Xiaoping, letztlich Xi Jinping. Mao Zedong hat die Volksrepublik China gegründet, Deng Xiaoping hat die Reform und Öffnung eingeleitet und heute macht Xi Jinping China mächtig. Darauf bin ich stolz.
Parteikader aus entfernten Provinzen, Marinesoldaten in Uniform, ganz normale Bürger. Alle kommen, um Chinas Entwicklung der letzten 70 Jahre zu bestaunen. Vom Arbeiter- und Bauernstaat zum hochentwickelten Industrieland. Die Botschaft der Ausstellung ist eindeutig. Seht her, was China Großartiges geleistet hat, seitdem die Kommunistische Partei 1949 das Ruder übernommen hat. Tatsächlich hat der Wirtschaftsaufschwung der vergangenen Jahrzehnte hunderte Millionen Menschen aus der Armut geholt. Das Land hat sich wirtschaftlich rasant entwickelt. Frank Diekhöter ist Historiker an der Universität von Hongkong und forscht zur modernen Geschichte Chinas. Er sagt, das historische Selbstbild funktioniere nur, weil wichtige Teile der Geschichte ausgeblendet werden.
What I mean by that is the way in which the People's Republic of China.
Ich meine damit die Art und Weise, wie die Volksrepublik China ihre Geschichte erzählt, für die eigene Bevölkerung und für das Ausland. Das ist eine der erfolgreichsten Propagandakreuzfahrten unserer modernen Welt. Ein komplettes Land schafft es zu behaupten, dass die eigene Geschichte im Wesentlichen erst 1978-79 angefangen hat. Und keine der Verbrechen gegen die Menschheit spielt dabei eine Rolle.
Eine Debatte über Maos Verfolgungskampagnen, seine politischen Verbrechen und die Millionen Opfer sind in China bis heute tabu. Um einen dreht sich die Ausstellung ganz besonders: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Bei den Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag macht die Propaganda einmal mehr deutlich, Chinas glorreiche Zukunft geht nur über ihn.
Axel Dorloff über Geschichte und Propaganda. Schon 2007 hat der Politikwissenschaftler Professor Dr. Eberhard Sandschneider die aufstrebende Macht Pekings beschrieben in seinem Buch Globale Rivalen, Chinas unheimlicher Aufstieg und die Ohnmacht des Westens. Trotzdem ist China lange noch als Arbeiter- und Bauernstaat in den Köpfen geblieben. Professor Sandschneider, wir haben China lange als armes Entwicklungsland gesehen, das Weltmeister im Abkupfern war. Jetzt präsentiert sich da ein Land, das stolz seine Stärke zeigt und seinen Platz in der Weltgemeinschaft einfordert, das uns aber auch in dieser Präsentation seiner militärischen Ausrüstung heute auch schon wieder fremd ist. Was verstehen wir alles an China nicht?
Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Ich glaube, das Problem ist, dass wir zunächst immer aus unserer eigenen Sicht schauen und uns gar nicht erst die Mühe machen, China erstmal zu beobachten, um es zu beurteilen, bevor wir es dann am Ende verurteilen. Und bei uns ist die Bereitschaft zu verurteilen, glaube ich, etwas breit ausgeprägt. Dass China seinen Erfolg der letzten 40 Jahre mit Militärparaden, wie wir sie heute gesehen haben, feiert, war zu erwarten. Die neu gewonnene internationale Bedeutung des Landes macht das aus der Sicht der kommunistischen Führung sogar notwendig. Man darf vielleicht auch nicht ganz so sehr erschrecken, weil das nun mal eine Art ist, wie gerade autokratische Regierungen, und das ist China immer noch, versuchen, ihre Nationalfeiertage zu feiern. Demokratien machen das etwas anders, vielleicht etwas fröhlicher, weniger martialisch, aber darauf kommt es in China nicht an.
Unter Deng Xiaoping gab es ja eine Öffnung des Landes. Xi Jinping sitzt jetzt wieder mehr auf Abschottung, auf militärische Stärke und Personenkult. Was steckt denn hinter seinem stoischen Gesichtsausdruck? Er ist promovierter Jurist. Was ist er für ein Mensch? Was treibt ihn an?
Er ist zunächst einmal ein sehr erfahrener Politiker, der nicht aus heiterem Himmel in dieses Amt gekommen ist, sondern sehr konsequent über viele Jahre, zum Teil Jahrzehnte, auf diese Verantwortung vorbereitet worden ist. Und er ist natürlich ein Parteiführer, der diese Führung übernimmt zu einem Zeitpunkt, wo China sich bereits über 4 Jahrzehnte im Durchschnitt fast zweistellig entwickelt hat pro Jahr. Und da darf man nicht sonderlich verwundert sein, dass ein solches Land an Selbstbewusstsein strotzt und dieses Selbstbewusstsein in wachsendem Maße auch zeigt und gleichzeitig weiß, dass es mittlerweile die Macht und den Einfluss erreicht hat, seine Interessen sehr viel selbstbewusster durchzusetzen als all die Vorgänger von Xi Jinping, das entweder konnten oder gewagt haben.
Die Partei hat die Macht, ihr ist fast alles unterstellt, aber Xi Jinping ist natürlich nicht alleine. Was sind da für Leute in der Parteiführung? Wie viel Expertise ist da versammelt?
Das ist der entscheidende Punkt, wo man gelegentlich als jemand, der in einer Demokratie lebt, durchaus zum Schlucken kommt, wenn einem chinesische Kollegen erklären, dass Leute wie Donald Trump, aber auch Obama und Clinton in China nie eine Chance gehabt hätten, ins oberste Amt gewählt zu werden, mangels Erfahrung. All diese Leute, die im ständigen Ausschuss des Politbüros sitzen, das ist ein sehr kommunistisches, altes, traditionelles Instrument, die müssen nachweisen, dass sie entweder Sachkompetenz haben, dass sie Regionalkompetenz haben, dass sie mit schwierigen Situationen umgehen können. Und jenseits von allen parteipolitischen und machtpolitischen Klüngeleien, die es natürlich auch gibt, ohne diesen Kompetenznachweis wird man in China nichts, zumindest nicht an der Spitze der kommunistischen Partei.
Militärische Stärke zur Schau stellen, wie wir das heute gesehen haben, das kann das Signal sein, dass andere sich hüten sollten, China anzugreifen. Es kann aber auch zeigen, China könnte jederzeit zum Angreifer werden. Welche Botschaft erkennen Sie da heute?
Oh, ich glaube, das war eine Adresse. Das ist ein ganz interessanter Satz, den Xi Jinping da gesagt hat. Wenn wir uns zurückerinnern, vor 70 Jahren hat Mao Zedong gesagt, China ist aufgestanden. Das hat damals nicht so wirklich ganz gestimmt, weil danach kamen noch 30 ziemlich bittere Jahre. Xi Jinping hat heute gesagt, keine Macht der Welt kann Chinas Zukunft gefährden oder China aufhalten. Da ist der Adressat völlig klar. Der sitzt im Weißen Haus. Das ist eine Ansage auch an die Vereinigten Staaten. Nicht einmal ihr werdet es schaffen, uns in unserem globalen Aufstieg zu bremsen. Das ist das neue chinesische Selbstbewusstsein. Und das hat Xi Jinping heute sehr, sehr deutlich gemacht.
Der Konflikt mit Hongkong. Carrie Lam, die Regierungschefin der Sonderverwaltungszone Hongkong, ist ja bei diesen großen Feierlichkeiten mit einer großen Hongkonger Delegation vertreten gewesen. Könnten die Proteste in Hongkong Xi Jinping in Bedrängnis bringen?
Wirklich in Bedrängnis bringen könnten sie ihn nur, wenn diese Proteste tatsächlich auch auf das chinesische Festland überspringen. Danach sieht es im Augenblick noch nicht aus. Aber natürlich ist es ein sehr schwerwiegendes Problem, weil dieses riesige Land erkennbar an seinen Rändern doch erhebliche Schwierigkeiten hat. Das gilt für Hongkong, das gilt aber auch für Tibet und Xinjiang, das gilt vielleicht mit Abstrichen sogar für Taiwan. Das heißt, die hohe Betonung auf der Wichtigkeit von Souveränität, das ist ein wichtiges Thema für ihn. Er hat heute gegenüber den Menschen in Hongkong erstmal konziliant reagiert, aber jetzt sind die Feierlichkeiten zu Ende. Und ob es bei dieser Konzilianz bleibt, das wird die spannende Frage der nächsten Wochen sein. Auf Dauer ist es eigentlich nicht vorstellbar, dass die chinesische Führung hinnehmen kann, was da in Hongkong auch an tagtäglicher Gewalt mittlerweile passiert.
Der große Vorteil der chinesischen Führung ist ja ihre Machtfülle. Sie muss nicht in 4 Jahresabschnitten denken bis zu den nächsten Wahlen. Sie kann groß denken in langen Zeiträumen. Was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Probleme, die das Riesenreich angehen muss, um Bestand zu haben?
Da muss man vielleicht zunächst einmal sagen, ja, gerade an solchen Tagen, wo man über 70 Jahre Volksrepublik China nachdenkt, ist man natürlich geneigt, die Errungenschaften zu sehen. Man darf aber nicht vergessen, dass die Probleme, die mit diesen Errungenschaften geschaffen worden sind, genauso groß sind. Ob das die Umweltzerstörung ist, ob das Ressourcenfragen sind, ob das die wachsende Ungleichheit in der chinesischen Gesellschaft ist, regionale Unterschiede zwischen der Küste und dem Binnenland, die angesprochenen Probleme in Tibet, Xinjiang und jetzt Hongkong. Das heißt, die Liste der zum Teil durchaus brisanten Probleme, mit denen die chinesische Führung zu tun hat, ist genauso lang und genauso eindrucksvoll wie die Liste der Erfolge. Das ist die Herausforderung an diese Führung. Sie kann sich nicht zurücklehnen und sich in den Erfolgen der letzten 40 Jahre sonnen. Es gibt keine Garantie, dass sie nicht morgen einen Fehler macht und die gesamte Situation dann sehr schnell wieder anders aussehen kann.
Vielen Dank, Professor Eberhard Sandschneider. Wir schauen auf 70 Jahre Volksrepublik China heute Abend, aber jetzt erstmal darauf, wie es ist, wenn Chinesen nach Deutschland kommen. Die chinesische Delegation, so heißt der 2007 erschienene Roman der in Deutschland lebenden chinesischen Schriftstellerin Luo Lingyuan. Es geht um eine Gruppe von hohen Beamten, Funktionären und Unternehmern, die an einer Konferenz in Berlin teilnehmen und bei der Gelegenheit auch noch durch halb Europa reisen wollen, in 14 Tagen. Dabei haben viele von ihnen noch nie zuvor ihre Heimatstadt verlassen. Die Reiseleiterin hat also alle Hände voll zu tun, die Gruppe beisammen zu halten. Großes Staunen in Italien beim Anblick des Papstes.
Wer ist der Mann im Wagen? Sein Kopf hing schon ganz runter, fragt Tessier. Das ist die Stimme vom Papst, das muss er sein, sagt Sanja, die zufällig neben ihm steht. Die Menschen drängen noch ein bisschen weiter nach vorn, um Papst Johannes Paul II. Noch ein bisschen näher zu kommen, bleiben aber friedlich. Sind das alles seine Anhänger? Fragt Tessier.
So ungefähr, antwortet Sanja, bis auf uns.
So ein alter Mann und genießt so eine außerordentliche Beliebtheit, sagt Tessier. Das hier erinnert mich an den Empfang der Rotgardisten für Mao Zedong auf dem Platz des himmlischen Friedens, meint Gao zu Duan Chen, dem Stadtführer. Nur war die Szene bei uns daheim monumentaler und pompöser. Duan wirft seinem Landsmann einen prüfenden Blick zu. Dazwischen liegen aber Welten. Der eine hat für den Kommunismus gekämpft, der andere dagegen. Der hier kämpft gegen uns?
Gao klingt ein bisschen beleidigt. Doch dann macht er nur: Pah! Stalin hat es nicht geschafft, uns klein zu kriegen, und Bush wird es noch weniger schaffen, und dieser zittrige Alte da wird uns kein Haar krümmen.
Duan spitzt die Lippen und schweigt.
Der Traum vom Durchregieren, 70 Jahre Volksrepublik China, HR2 Kultur der Tag. Wir tun uns schwer damit, China zu verstehen. Wir bewerten zu schnell, schauen nicht genau hin, hat Professor Sandschneider gesagt. Das sind keine guten Voraussetzungen für gute Beziehungen. Aber Deutschland hat schon lange erkannt, dass gute Beziehungen zu China wichtig sind und ist bemüht. Wird aber immer wieder daran erinnert, dass im Weltbild Chinas das kleine Deutschland eine nicht so bedeutende Rolle spielt.
12-mal schon hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Volksrepublik China besucht, zuletzt Anfang September. Wirtschaftsminister Peter Altmaier war allein dieses Jahr schon 2-mal in China. Regelmäßig treffen sich zudem die Ministerinnen und Minister beider Länder zu deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Und China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Dennoch sei das deutsch-chinesische Verhältnis gegenwärtig in einer Umbruchphase, sagt Miko Huotari. Er ist stellvertretender Direktor des Mercator-Instituts für China-Studien, kurz MERICS.
China wird zum größeren Investor in Deutschland als umgekehrt. Chinas Macht ist deutlich gewachsen und insgesamt eben auch ein viel klarerer und härterer Partner in vielerlei Hinsicht. Und entsprechend haben sich hier die Verhältnisse gedreht.
Für viele deutsche Industrieunternehmen sei der Zugang zum chinesischen Markt dennoch überlebenswichtig. In Kauf nehmen müssen die Firmen allerdings Benachteiligungen bei Vergabeverfahren, Joint-Venture-Zwang, Technologieabschöpfung. Deutsche Politiker bemühen sich immer wieder um faire Wettbewerbsbedingungen. Wirtschaftsminister Altmaier bei seinem China-Besuch im April.
Es ist zum Beispiel so, dass deutsche Unternehmen derzeit in der großen Zahl keine Mehrheitsbeteiligungen an chinesischen Unternehmen übernehmen dürfen. Das hat sich bei einzelnen großen Unternehmen im Automobilbereich bereits geändert. Wir arbeiten daran, dass es sich für alle wesentlichen Unternehmen ändert.
Anlass für Konflikte zwischen Deutschland und China bietet nicht nur die Handelspolitik. Noch heikler wird es, wenn es um das Demokratieverständnis geht. Als Angela Merkel vor Jahren den Dalai Lama im Kanzleramt empfing, reagierte Peking mit der Absage mehrerer bilateraler Treffen. Es folgte eine mehrmonatige politische Eiszeit. Nicht ganz so folgenreich war die Begegnung von Außenminister Heiko Maas mit einem Aktivisten der Hongkong-Proteste im September. Der deutsche Botschafter in Peking wurde einbestellt und der chinesische Botschafter in Berlin, Wu Ken, meldete sich empört zu Wort.
Bedauerlicherweise haben manche deutsche Politiker solch einen Anstifter der Gewalttat empfangen.
Der Digitalausschuss des Bundestags konnte kürzlich eine geplante Reise nach China nicht antreten. Peking störte sich an der Teilnehmerliste, konkret an der grünen Abgeordneten Margarete Bause.
Ich stehe ganz offensichtlich auf der schwarzen Liste Chinas, weil ich mich seit vielen Jahren für die Menschenrechte der Uiguren einsetze, aber auch der Tibeter.
Es könne nicht sein, dass die chinesische Seite Einfluss auf die Zusammensetzung von deutschen Delegationen nehmen wolle, kritisiert Bause. Sie fordert, die Bundesregierung müsse Menschenrechtsverletzungen in China immer wieder offen ansprechen. Das geschieht auch regelmäßig, wenn Kabinettsmitglieder nach China reisen. Ob die Worte eine Wirkung erzielen, ist allerdings zweifelhaft. Das deutsch-chinesische Verhältnis sei keine Beziehung auf Augenhöhe, meint China-Experte Huotari vom MERICS-Institut.
China ist ein ganz anderer Spieler in einer ganz anderen Gewichtsklasse. Berlin alleine ist ein interessanter Partner, aber politisch reicht das Gewicht sicherlich nicht aus.
Augenhöhe zu China lasse sich nur auf europäischer Ebene herstellen, sagt Huotari und fordert, hier müsse Europa zusammenstehen.
Cecilia Reible über das deutsch-chinesische Verhältnis. China zeigt deutlich, wo es sich selbst sieht und wo Deutschland nicht auf Augenhöhe. Wir haben es gehört, China hat einen Plan. Xi Jinping hat einen Plan für sein Land und über diesen Plan hat der Journalist Stefan Scheuer ein Buch geschrieben. Der Masterplan Chinas Weg zur Hightech-Weltherrschaft heißt es. Schönen guten Abend, Herr Scheuer.
Hallo, Frau Renk.
China präsentiert sich nicht erst seit heute als kommende Weltmacht und ein Projekt, was dazugehört, ist das Projekt Neue Seidenstraße. Zunächst war ja davon die Rede, dass man über die neuen Handelswege Produktionsüberkapazitäten abbauen wolle, aber davon spricht man inzwischen nicht mehr so gerne. Welches Ziel sehen Sie? Warum investiert China Milliarden in dieses Projekt?
Das Projekt der Neuen Seidenstraße ist das wichtigste außenpolitische Vorhaben von Präsident Xi Jinping. Für ihn geht es darum, den chinesischen Anspruch in der Welt zu bekräftigen und dafür knüpft er an den alten Traum der Verbindung der eurasischen Landmasse an.
Und ist da auch schon relativ weit? Wir haben schon hören und sehen können in verschiedenen Berichten in der letzten Zeit, dass es bereits bis nach Europa geht.
Genau, also es gibt jetzt in dieser ersten Phase einen großen Fokus auf alles, was in Zentralasien passiert. Das heißt, da sind viele neue Zugverbindungen gebaut worden, aber es gibt eben auch eine sogenannte maritime Seidenstraße, in der viele Häfen ausgebaut werden. Alles mit dem Ziel, zunächst einmal die Handelswege für China zu verbessern. Aber mit Handel kommt natürlich auch ein Einfluss. Und dadurch, dass, wie wir ja eben schon mehrmals gehört haben, China jetzt den Anspruch hat, eine wirkliche Weltmacht zu sein und diese Rolle auch auszufüllen, ist dann natürlich der Welthandel und der forcierte Welthandel für Peking sehr, sehr wichtig.
Und der Einfluss geht eben so weit, dass Häfen zum Beispiel in Griechenland gekauft werden.
Ganz genau.
China etabliert sich immer mehr als treibende Wirtschaftskraft und dazu gehören große Investitionen in die Infrastruktur. Vom neuen Pekinger Flughafen werden wir gleich noch hören. Es geht aber auch um Schnellbahntrassen, Straßen und vor allem die digitale Infrastruktur. Ein 4G-Netz ist schon Standard in China und soll bald flächendeckend von einem 5G-Netz abgelöst werden. Wie digital ist China jetzt schon?
China hat in den 90er Jahren beziehungsweise die chinesische Führung erkannt, dass gerade die Entwicklung des Internets eine große wirtschaftliche Chance ist. Und China, was beispielsweise das Verlegen von Telefonleitungen niemals so einfach mit Deutschland oder anderen Ländern gleichziehen kann. Deswegen hat die Führung ganz konsequent auf den Ausbau des Mobilfunknetzes gesetzt. In China kommen auf 10.000 Einwohner ungefähr 43 Mobilfunkmasten. In Deutschland kommen auf 10.000 Einwohner nur 9. Also ein riesig großes Verhältnis. Und weil es überall in China so schnelles, mobiles Internet gibt, gibt es auch ganz, ganz viele Firmen, die darauf gesetzt haben und jetzt zu globalen Giganten geworden sind, was digitale Produkte angeht. Um mal nur drei Namen zu nennen, Alibaba ist so ein bisschen wie das chinesische Amazon, dann gibt es Baidu als das chinesische Google und Tencent so ein bisschen als chinesisches Facebook.
Und die konnten natürlich auch so groß aufsteigen, weil eben Google und Co. in China keine Chance haben.
Ganz genau. Peking hat nicht nur die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, sondern hat eben auch eine ganz klare Abschottungspolitik gefahren. Das heißt, internationale Wettbewerber wurden erst gar nicht ins Land reingelassen oder die, die da waren, denen wurde es schwer gemacht, sodass sich die allermeisten mittlerweile zurückgezogen haben. Google ist nicht in China aktiv, Amazon hat nur einen verschwindend geringen Marktanteil und Facebook ist auch gesperrt. Das heißt, die chinesischen Firmen konnten sich abgeschottet dann entwickeln und sind jetzt dabei, international durchzustarten.
Und das ist auch eine Strategie, die man bei der Seidenstraße beobachten kann, dass in den Ländern dann chinesische Firmen etabliert sind und die das Geschäft machen und nicht etwa die Länder, die dann durchreist werden auf dieser Seidenstraße?
Zunächst einmal ist das Ziel überhaupt, es möglich zu machen, viele dieser Märkte zu erschließen. Peking hat ja mehrere Fonds aufgelegt, den Seidenstraßenfonds, aber es gibt auch eine Reihe von Banken, die Geld geben. Und wenn Peking Geld gibt, dann fließt dieses Geld in den allermeisten Fällen zu chinesischen Unternehmen. Das heißt, es sind chinesische Baufirmen, die große Vorhaben in Zentralasien vorantreiben, genauso was Häfen oder Zugverbindungen angeht. Und sobald diese Verbindungen dort sind, ist dann natürlich auch die Chance dafür, Unternehmen, die beispielsweise auf Außenhandel setzen, diese Verbindung zu nutzen, um dann Produkte zu verkaufen.
Das heißt, die Länder, durch die diese Seidenstraße führt, versprechen sich möglicherweise mehr davon, als China bereit ist, ihnen zu gewähren.
Möglicherweise. Wir sind natürlich jetzt noch am Anfang. Das heißt, auch in Deutschland gibt es ja viele Unternehmen, die gesagt haben, Mensch, vielleicht können wir da ja mitmachen, vielleicht können wir uns ja auch auf Aufträge bewerben, um dann selbst beispielsweise Zugverbindungen zu bauen etc. Die Erfahrung der deutschen Unternehmen dabei ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, dann auch Gelder von Peking zu bekommen. Sie hoffen allerdings immer noch, dass jetzt beispielsweise in Zentralasien, wo ja bislang es sehr, sehr schwer ist, Produkte hinzuschicken, dass aufgrund dieser chinesischen Infrastruktur zukünftig diese Märkte besser erschlossen werden. Also da gibt es durchaus auch in Deutschland auch die Hoffnung, dass man auch von der Seidenstraße profitieren kann, wenn vielleicht nicht in der ersten Stufe, sondern in der zweiten, in dem neue Märkte erschlossen werden.
Zu diesem Bereich Digitalisierung gehört natürlich auch die weitreichende Handynutzung der Chinesen. Ich habe gelesen, Bargeld ist kaum noch im Umlauf.
Ja, das ist wirklich faszinierend. Also in der Zeit, in der ich in Peking war, habe ich gerade auch im Freundeskreis gesehen, wie immer mehr das Portemonnaie verschwunden ist und durch das Mobiltelefon ersetzt worden ist. Also heutzutage lässt sich zumindest in den Großstädten eigentlich überall mobil bezahlen, sei es eben im Supermarkt oder im Restaurant, aber eben auch so Sachen wie die Arztrechnung oder auch die Steuer lassen sich mobil bezahlen. Und es gibt sogar Bettler, die durch die Gegend laufen und nicht nach Geldscheinen oder Geldmünzen fragen, sondern einem einen QR-Code hinhalten und dann darum bitten, dass man doch mit dem Handy den Code einscannt und dann die Spende direkt digital überweist.
Wahnsinn. Sie beschreiben in Ihrem Buch Chinas Weg zur Hightech-Weltherrschaft auch, dass sich China ja sehr genau anzuschauen scheint, was die Welt in Zukunft braucht und sich dann entsprechend aufstellt. Beispiel die E-Mobilität und die dafür benötigten Batterien. Wie weit ist China da?
Peking hat sehr früh erkannt, dass die E-Mobilität ein neuer Bereich, also eine neue wirtschaftliche Chance auch für Peking darstellen würde, weil sie über mehrere Jahrzehnte versucht haben, den Deutschen oder auch den Amerikanern beim Produzieren von ganz normalen klassischen Autos wie mit Verbrennungsmotoren Konkurrenz zu machen, und da hatten sie keine Chance. Bei der E-Mobilität, bei den E-Autos werden die Karten neu gemischt. Das heißt, dadurch, dass Peking ganz früh Förderprogramme aufgelegt hat für Elektromobilität, haben dort manche chinesische Firmen schon einen Vorteil, weil die deutschen Autobauer einfach langsam waren, auf E-Mobilität umzustellen. Und da merken wir schon jetzt, dass sie diesen Vorteil nutzen. Das hat für Peking allerdings auch was damit zu tun, dass es große Probleme mit der Umweltverschmutzung gibt und man deswegen die Zahl der Autos mit Benzin und Diesel betrieben werden in den Städten reduzieren will, um einfach für eine bessere Luft zu sorgen. Sie haben die Batterien angesprochen. Bei den Batterien war es so, dass Peking ganz, ganz viele heimische Firmen gefördert hat, Batterien zu produzieren. Und es gab vorher große japanische und südkoreanische Batteriehersteller, die aber nicht so einfach nach China reingelassen worden sind, sodass zumindest zwischenzeitlich, auch wenn dann deutsche Autobauer Batterien in ihren Autos verbauen wollten, konnten sie zwar auch japanische und südkoreanische nehmen. Wenn sie das getan haben, haben die Autos allerdings nicht die Kaufprämien bekommen und waren deswegen nicht so attraktiv. Also hier setzt Peking immer wieder mit so einer gezielten Industriepolitik Mechanismen an, um die heimische Wirtschaft zu stützen.
Dieses China First ist schon lange Programm. Das verträgt sich natürlich schlecht mit America First. Ist der Handelskrieg mit den USA eine Bedrohung für den Masterplan der Chinesen?
Ja, das ist es, denn in den Monaten oder im Prinzip ja schon 2 Jahre, die dieser Handelskrieg jetzt läuft, ist Peking immer wieder klar geworden, wie stark die Volksrepublik doch von den Zulieferungen aus den USA abhängig ist. Über lange Zeit war ja so ein bisschen das Bild, China ist die Werkbank der Welt, und wenn die USA wegbrechen als Absatzmarkt, dann verkauft man die Produkte einfach irgendwo anders hin. Aber heute ist klar, dass beispielsweise, wenn wir uns Smartphones anschauen, dann gibt es eine ganze Reihe von essentiell wichtigen Teilen in diesen Smartphones, die in China zusammengebaut werden, die aber aus Fabriken in den USA kommen oder wo US-amerikanische Firmen die Patente haben, um genau diese Spezialteile zu produzieren. Das heißt, jetzt, wo US-Präsident Trump Druck macht, auch einige Firmen anweist, eben nicht mehr solche Hightech-Produkte nach China zu schicken, haben die Unternehmen in China große Probleme, diese Hightech-Geräte auch zusammensetzen zu können. Das heißt, in den globalisierten Wertschöpfungsketten kann man nicht so einfach auf einen Markt wie die USA verzichten. Aber man muss natürlich auch immer sich vor Augen führen, die USA leiden genauso darunter. Also es ist ja nicht, dass Donald Trumps Politik jetzt nur die Chinesen unter Druck setzt. Auch die amerikanischen Verbraucher müssen im Zweifelsfall deutlich mehr für Produkte zahlen oder kommen an manche Sachen auch nicht mehr so einfach dran.
Herr Scheuer, erstmal vielen Dank für diesen Einblick ins Hightech-Bestreben von China. Wir werden gleich nochmal sprechen, denn Sie haben viele Jahre in China gelebt. Und wie der Alltag in China aussieht, das möchte ich dann gerne von Ihnen wissen. HR2 Kultur der Tag, der Traum vom Durchregieren, 70 Jahre Volksrepublik China. Wir schauen, welche Eindrücke die chinesische Delegation von Berlin bekommt im Buch Die Delegation von Luo Lingyuan.
Haben Sie nicht gesagt, dass Berlin 3,5 Millionen Einwohner hat? Das ist im Vergleich zu Peking mit seinen 16 Millionen zwar wenig, aber ein Dorf ist Berlin auch nicht. Wieso wird der Park kaum benutzt? Grünanlagen und Wasserflächen machen in Berlin ein Viertel der gesamten Fläche aus. Da haben die Berliner die Auswahl, sagt Sanja. Also jetzt wissen wir, was die Westler besser als wir haben, sagt Wang. Sie haben ihre Städte zu Parks gemacht. Jäh kehrt ihr den beiden den Rücken. In seiner Stadt gibt es zwar viele Kanäle und Flussläufe, aber grüne Flächen sind selten. Das ärgert den Kommandanten. Sanja spürt den Stimmungsabsturz des Delegationsleiters und versucht, ihn abzulenken. Herr Kommandant, da vorne ist ein Denkmal für die Soldaten der Roten Armee, die bei der Befreiung Berlins gefallen sind. Wollen wir uns das ansehen? Aber Wang presst bloß die Lippen zusammen und würdigt die Reiseleiterin keine Antwort. Im Weggehen hört sie, wie Gao seinen Gönner zu beruhigen versucht. Kommandant, der Westen ist nur ein Papiertiger. Die echten Tiger sind wir, sagt er gerade. Wenn wir etwas anpacken, dann werden wir es auch schaffen. In Zukunft werden auch unsere Grünflächen. Danach versteht sie nichts mehr, weil sie schon zu weit weg ist.
Wenn wir schon 70 Jahre Kulturrevolution heute feiern, dann gehen wir jetzt auch noch mal 70 Jahre zurück. Zu den Anfängen des Chinesischen Reiches, das sich frei machen wollte von der Fremdherrschaft. Ohne Mao Zedong wäre es nichts geworden mit den Feierlichkeiten heute. Allerdings hat die Kulturrevolution Millionen Tote gefordert. Ein Teil der Geschichte, der in China heute keine große Rolle mehr spielen darf. Tobias Schweitzer mit den Fakten.
Was als Beitrag zum idealen Sozialismus von staatlicher Seite proklamiert wurde, war Ausdruck machtpolitischen Kalküls eines einzelnen Mannes, Mao Zedong. Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei fürchtete nach dem wirtschaftlichen Fiasko und der tiefgreifenden Hungersnot der letzten Jahre um sein Erbe als Staatsgründer der Volksrepublik und den Rückfall des Landes in vorrevolutionäre Zustände. Denn er war es doch, der China in nicht mal zwei Jahrzehnten zur Großmacht aufsteigen ließ, sodass selbst Stalin anerkennend zugestand: Im Fall China haben wir uns geirrt. Im August 1966 rief er, abgesegnet durch einen Beschluss des Zentralkomitees der Partei, die proletarische Erneuerung aus. Es gelte vorzugehen gegen konterrevolutionäre Kräfte in den eigenen Reihen und die vier Relikte der alten Gesellschaft: alte Kultur, altes Denken, alte Gewohnheiten, alte Sitten. So diffus und unbestimmt die Stoßrichtung dieses Vorgehens auch blieb, sie zeigte ungeahnte Wirkung. Vor allem unter Jugendlichen. Überall im Land gründeten sich sogenannte Rote Garden. Im Glauben an den Kampf um die richtige Sache gingen sie in brutalster Weise gegen alles scheinbar revisionistische, liberale und bürgerliche vor. Zerstörung von Tempeln, Statuen, Büchern, Gewalt gegenüber Lehrern und Professoren, ja selbst eigene Familienmitglieder blieben nicht verschont. Aufgeheizt wurden die Gewaltexzesse von einem Personenkult um den Staatschef, der mit einem enormen propagandistischen Aufwand inszeniert wurde und globale Ausmaße annahm. Die kleine Mao-Bibel mit Zitaten zum Gebrauch für jede Konfliktlage erreichte eine Auflage von 740 Millionen. Und sie gehörte nicht nur zur Standardausrüstung eines Kulturrevolutionärs, sondern fand sich bald auch in Kreisen der Studentenbewegung in Westeuropa. Doch die Revolution fraß schon bald ihre eigenen Kinder. Ende des Jahres 1968, als die Lage vollends zu eskalieren drohte, griff Zedong ein und erteilte dem Militär eine Interventionsorder. Schwer enttäuscht von seinen Rotgardisten schickte er die Jugendlichen in abgelegene Dörfer aufs Land, um sie von Bauern erziehen zu lassen. Doch wiederhergestellt war der innenpolitische Friede damit nicht. Bis zum Tod Mao Zedongs 1976 blieb die Lage auch außenpolitisch angespannt. Bis heute gibt es keine Aufarbeitung der Vergangenheit. Mao Zedong gilt wieder als Heilsbringer des chinesischen Volks, manipuliert von der Viererbande um seine Ehefrau und drei weiteren Funktionären. Das zeugt von einer gewissen Irrationalität, war der Vater des heutigen Präsidenten Xi Jinping doch selbst Opfer unter den Verfolgten. Auch wenn die Kommunistische Partei die Geschehnisse 2016 erstmals als Fehler in Theorie und Praxis bezeichnete, eine wirkliche Auseinandersetzung, offizielle Gedenkveranstaltung oder eine Entschuldigung bei den Opfern und ihren Familien fehlen.
Das schwere Erbe der Kulturrevolution. Die innere Sicherheit ist bis heute großes Thema in China. Der Etat für innere Sicherheit übersteigt sogar den Etat fürs Militär. Und dass da eine Menge Geld investiert wird, das konnte die Welt heute ja bestaunen. Für die gigantische Militärparade zur Feier des Tages wurden die Soldaten extra mit Windeln ausgestattet, damit keiner wegen einer Notdurft aus der Reihe tanzen musste. Und neben der perfekten Choreografie für die Menschen war auch das Waffenarsenal zu bestaunen. Wie wir gehört haben, gibt es staatlich verordnete weiße Flecken im kollektiven Gedächtnis oder besser gesagt schwarze Löcher, die auch in der Ausstellung zur 70-Jahr-Feier in Peking nicht zu sehen sind. Wie wirkt sich das alles im Alltag der Chinesen aus? Dieses Streben nach einem vorderen Platz in der Welt, die übermächtige Partei, die Zensur, die Zerrissenheit zwischen Kommunismus und Kapitalismus? Vom Autor und Journalisten Stefan Scheuer haben wir ja schon Einblicke in den Masterplan Chinas bekommen, hin zur Hightech-Großmacht. Jetzt wollen wir nutzen, dass Stefan Scheuer schon als Student ein Jahr in China verbracht hat und später weitere 5 Jahre als Korrespondent. Herr Scheuer, wie sieht denn der Alltag in einer chinesischen Großstadt aus? Unterscheidet der sich signifikant vom Alltag in einer europäischen Metropole?
Ja, ich finde es immer wieder faszinierend zu sehen, wie viel des Lebens in diesen Großstädten digital abgewickelt wird. Also selbst ich bin in der Zeit in China zu einem großen Fan vom Online-Shopping geworden, denn es lässt sich nicht nur quasi alles, was man im Alltag braucht, im Internet bestellen. Es ist auch unglaublich komfortabel, diese Dinge dann geliefert zu bekommen. Also man bekommt beispielsweise dann einen Anruf vom Paketboten, der einen fragt, sind Sie gerade zu Hause oder sind Sie im Büro? Und wenn Sie dann sagen, naja, ich bin gerade nicht zu Hause, bin im Büro, können Sie es mir nicht ins Büro bringen? Dann klappt das sogar häufig, dass der Bote dann die Produkte Ihnen ins Büro bringt. Also es ist wirklich extrem komfortabel.
Einfach und der Service wird groß geschrieben. Als ich die Berichte von der Parade gesehen habe heute, die Bilder von den Parteikadern, da habe ich mich gefragt, wo sind eigentlich die Frauen? Die Frauen sind ja offiziell gleichberechtigt, aber sie sind in der Partei mehr oder weniger unsichtbar, oder?
Ja, nicht unsichtbar, aber wenn man sich die obersten Parteiämter anschaut, dann sind dort sehr, sehr wenige Frauen vertreten. Gerade im allerwichtigsten Führungszirkel der Partei ist gar keine einzige Frau und ist auch noch nie eine Frau gewesen. Allerdings sollten wir uns nicht vorstellen, dass in China die Frauen benachteiligt sind. Ganz im Gegenteil hat dieser Fokus der kommunistischen Führung, alle Frauen auch zum Teil der arbeitenden Bevölkerung zu machen, dazu geführt, dass es heute normal ist, dass Frauen eben auch Führungspositionen in Unternehmen bekleiden und dass es auch normal ist, dass Frauen, die ein Kind bekommen haben, danach wieder Vollzeit arbeiten. In China geht man davon aus, dass etwa 2/3 der Frauen, die ein Kind bekommen haben, nachher wieder Vollzeit im Job sind. In Deutschland ist es laut OECD weniger als 1/3 der Frauen. Also das heißt, da ist es viel normaler, dass man danach nicht nur in Teilzeit, sondern eben wieder mit einer vollen Stelle zurück an den Arbeitsplatz kehrt.
Das Kind bringt mich auf die Ein-Kind-Politik, die es ja lange Jahre gab. Inzwischen ist sie aufgegeben worden. Aber macht die sich im Straßenbild noch irgendwie bemerkbar? Gibt es wenig junge Leute, wenn man das bei so vielen Menschen in China überhaupt sagen kann?
Ja, wenig junge Leute würde ich nicht sagen, aber es macht natürlich was damit, dass es eine bis im Prinzip sogar 2 Generationen von Menschen gibt, bei denen auf eben einen jungen Menschen 2 Eltern und 4 Großeltern kommen. Und das in einem Land, in dem eigentlich es normal war, dass es eben sehr, sehr große Familien gibt. Das ist insbesondere eine große Belastung. Viele, viele Freunde in meinem Alter sind eben Einzelkinder und die wissen, dass eben dann 4 Großeltern und 2 Eltern alles auf, auch was eben Hoffnung und auch was soziale Absicherung angeht, dass all diese Belastung auf ihren Schultern liegt. Sprich, wenn später mal die Rentenzahlung nicht so groß ist, dann muss man die Eltern eben bei sich aufnehmen, muss eben auch schauen, dass man genug verdient, dass man eben auch die Eltern mitfinanzieren kann. Und deswegen hat halt dieses Thema der Ein-Kind-Politik zu ganz, ganz großen sozialen Verwerfungen geführt, von denen wir heute noch gar nicht absehen können, wie weit sie reichen werden.
Wir haben in letzter Zeit hier in Deutschland viel von der Zensur, der Überwachung in China gehört. Da gibt es ja Modellversuche mit Kameras auf den Straßen, mit Gesichtserkennung und einem Punktesystem, wo Menschen dann für Wohlverhalten belohnt und für schlechtes Verhalten bestraft werden. Wie präsent ist das im Alltag?
Gerade die Kameraüberwachung ist extrem präsent, weil sehr viele hochauflösende Kameras überall an den großen Straßenkreuzungen hängen. Gesichtserkennung wird viel eben auch schon in öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt, U-Bahn, Busse etc. Das heißt, die Kameras sind wirklich omnipräsent. Und es gibt auch immer wieder Fälle, wo dann einzelne Beispiele bekannt werden, wo so etwas erfolgreich oder auch eben nicht erfolgreich eingesetzt wird. Das mit der Gesichtserkennung geht so weit, dass beispielsweise in Peking mal in so einem Modellversuch in Toiletten, am Toilettenspendeautomaten Gesichtserkennung eingesetzt wurde. Das hatte den Hintergrund, dass es einige Leute gab, die sich einfach das ganze Klopapier genommen haben und dann war der Spender leer und daraufhin hat die Firma gesagt, ach, wir nehmen jetzt Gesichtserkennung auf jede Person, die einmal in den Scanner lacht, gibt es eben nur einen abgezählten Anteil an Klopapier, um dafür zu sorgen, dass der Spender nicht so schnell leer ist. Was in Deutschland zu einem Aufschrei geführt hätte, wurde in China begrüßt als, Mensch, das ist doch mal eine pragmatische Lösung für Gesichtserkennung. Also hier sind teilweise die Wahrnehmung auch etwas anders.
Wie haben Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt erlebt in China?
Das ist ein ganz großes Thema. Also die Familie und lang aufgebaute soziale Kontakte, das ist das, was so der Kitt in der Gesellschaft ist. Bei allen anderen Bereichen ist man erstmal skeptisch. Also sobald ich vielleicht auch in der Geschäftswelt beispielsweise nicht genau einschätzen kann, mit was für einer Person ich zu tun habe, bin ich erstmal skeptisch. Und das heißt, es dauert dann oft in China sehr, sehr lange, bis man mal ein größeres Geschäft auf die Beine stellen kann, einfach weil so lange erstmal Vertrauen aufgebaut werden muss. Es gibt einfach auch kein in sich wirklich verlässliches Justizsystem, sodass viele eben auch Angst haben, wenn mal was schief geht, dass sie dann auch vor Gericht kein Recht bekommen können. Und deswegen ist Misstrauen ein ganz großes Thema und auch ein ganz großes Problem im Alltag.
Stefan Scheuer, Autor des Buches Der Masterplan, Chinas Weg zur Hightech-Weltherrschaft und seine Erfahrungen als Korrespondent in China. Ganz herzlichen Dank. Zurück zum umgekehrten Blick. Chinesen auf Kurzbesuch in Deutschland. Die chinesische Reisegruppe in Luolingyens Buch Die Delegation sieht in Deutschland Dinge, die es in China so nicht zu sehen gibt. Was das wohl sein kann?
Genossen, ruft er ins Mikrofon. Wir werden ein Stadtviertel sehen, das korrupt und verkommen ist und wo öffentlich Dinge stattfinden, die in China zu Recht verboten sind. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht den Abschaum des Kapitalismus mit seiner goldenen Seite verwechseln. Eine kritische und distanzierte Betrachtungsweise ist angebracht. Ich betone, kritisch und distanziert. Die Gruppe klettert stumm aus dem Bus und marschiert in Zweierreihen los, als wäre es eine Kolonne von Missionaren, die durch ein Spalier von Kopfjägern gehen muss. Aber es dauert nicht lange, dann siegt die Neugier. Pan, der seine Sensationslust nicht verbergen kann, fragt extra laut und mit gespieltem Ernst: Frau Reiseleiterin, was sind das für Frauen? Welche meinen Sie? Na, die mit den kurzen Röcken und den Strumpfhosen. Oder haben Sie vielleicht gar keine an? Die Straßenlaternen machen so ein komisches Licht, dass ich bei kritischer und distanzierter Betrachtung nichts feststellen kann. Die weiblichen Mitglieder der Delegation halten die Hand vor den Mund und kichern. Die da am Straßenrand stehen? Das sind Prostituierte, die auf Freier warten, sagt Sanja sachlich. Prostituierte? Das sind Huren? Ja, das sind käufliche Frauen. Was? Die machen ihr Geschäft auf der Straße? So als ob sie Currywürste verkaufen? Das ist ja ein dickes Ding. Pan kommt aus seiner Verblüffung gar nicht heraus. Was wollen Sie genau wissen? Wenn Sie glauben, die Mädchen würden sich gleich hier aus der Verpackung schälen, dann haben Sie sich geirrt, sagt Sanja. Die Gruppe bricht in Gelächter aus. Auch Pan lacht ungezwungen mit.
Pünktlich vor der großen Feier zum 70. Geburtstag ist der neue Flughafen in Peking fertig geworden. Ein Mammutprojekt in nur 4 Jahren Bauzeit. Der Berliner Flughafen könne sich eine Scheibe abschneiden, sagen die Chinesen, nicht ohne Häme. Da zeigt die kommunistische Ordnung, wozu sie in der Lage ist. Das Design ist zwar nicht made in China, aber das ist nur eine Randnotiz.
Wochenlang hat Chinas Führung ein Geheimnis daraus gemacht, an welchem Tag genau der neue Großflughafen in Peking eröffnet wird. Pünktlich vor dem 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China hat der neue Flughafen in Daxing am südlichen Stadtrand von Peking seinen Betrieb aufgenommen. In einer ersten Phase bis 2025 ist der Flughafen auf 72 Millionen Fluggäste pro Jahr angelegt. Langfristig soll diese Zahl auf über 100 Millionen ansteigen. In Betrieb sind bereits 4 Start- und Landebahnen, später soll auf 7 erweitert werden. Der Flughafen hat das größte Terminal der Welt, entworfen von der 2016 verstorbenen britischen Star-Architektin Zaha Hadid. Das Gebäude hat die Form eines Seesterns. Gu Yanqi ist Chefingenieur des Flughafens in Daxing. Das Terminal schafft ein herausragendes Gefühl für die Passagiere. Es ist hell und geräumig, auch an dunklen Tagen braucht man kein Licht. Diese einmalige Form schafft maximalen Platz für ankommende Flugzeuge und gleichzeitig kurze Distanzen für die Passagiere. Fluggäste haben im Terminal immer ihr Ziel im Auge. Keiner bekommt Panik. Das nennen wir humanistisches Design. Auch der offizielle Imagefilm ist ein Lobgesang auf die chinesische Ingenieurskunst. Unter dem neuen Flughafenterminal halten Hochgeschwindigkeitszüge. Damit ist der Flughafen aus rund 30 chinesischen Großstädten innerhalb von 3 Stunden mit dem Zug zu erreichen. Er bedient dabei einen Großraum von 200 Millionen Menschen. Das Bauprojekt in Peking galt in den vergangenen Jahren als Chinas wichtigste Baustelle, sagt Tsai Chi, Parteisekretär von Peking. Peking Daxing International Airport ist das wichtigste staatliche Projekt. Unser Generalsekretär Xi Jinping persönlich hat sich dafür entschieden und es vorangetrieben. Es ist ein sehr wichtiges, symbolträchtiges Projekt für die Hauptstadt Peking in einer neuen Ära. Wie streng Qualitäts- und Sicherheitskontrollen auf der Baustelle waren, lässt sich seriös kaum bewerten. China ist zwar dafür bekannt, dass Großprojekte schnell und pünktlich fertig werden, aber auch dafür, dass im Zweifel Provisorien eröffnet werden. Die baurechtlichen und arbeitsrechtlichen Bedingungen machen es in China möglich, weniger Rücksicht zu nehmen. Schon gar nicht auf so etwas wie Bürgerbeteiligung. Über 20 Dörfer wurden für den Flughafen abgerissen, über 16.000 Menschen umgesiedelt. Alles, um eins zu erreichen. Die politische Führung in Peking wollte den neuen Flughafen unbedingt zum 70. Jahrestag der Volksrepublik eröffnen und hat das jetzt auch geschafft, in weniger als 5 Jahren nach dem Spatenstich.
So eine geringe Bauzeit für so ein gigantisches Projekt. Aber Flächenfraß, Bodenversiegelung, alles wirklich kein Problem in China, wo doch das Umweltbewusstsein angeblich steigt. Nies Grünberg vom Mercator-Institut for China Studies in Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie ist in China denn da der Weg? Gibt es sowas wie eine Umweltverträglichkeitsprüfung?
Ja, die gibt es in der Tat und das gibt es auch schon seit längerem. Nun, wie Sie es im Beitrag schon gesagt haben, ist es sehr schwer, bei solchen Prestigeprojekten wirklich zu kontrollieren, ob das da, wie es da vorging. Oftmals ist es allerdings ein Strukturproblem gewesen, dass auf lokaler Ebene die Behörden, die zuständig für diese Checks und auch für die Kontrolle nachher von Fabriken und der Einhaltung von Standards zum Beispiel, einfach die Ressourcen gar nicht hatten. Und da ist noch viel zu tun, was das Strukturmäßige angeht. Die Ressourcen sind einfach noch nicht da.
China holzt nach Regierungsangaben 25 Millionen Bäume pro Jahr allein für Einweg-Essstäbchen ab. China ist der größte Konsument für Produkte aus bedrohten Arten, wie zum Beispiel Süßwasserschildkröten und seltenen Heilpflanzen. Und China entsorgt laut der Chinesischen Akademie der Wissenschaften im Fluss Yangtze jährlich 14 Milliarden Tonnen Abfall. China hat das Problem erkannt, aber die Gefahr ist deswegen ja noch lange nicht gebannt. Wie groß ist denn das Umweltbewusstsein in China inzwischen?
Ja, das ist stark im Wachsen, kann man sagen. Es ist natürlich auch eine Folge der massiven Verschmutzung, die jeder mitbekommt. Wenn man rausgeht und man kriegt Atembeschwerden, dann merkt man natürlich sehr schnell, dass das mit der Luft zu tun hat. Und das hat sich also in den letzten Jahren sehr stark auch auf der politischen Agenda nach oben geschoben. Unter Xi Jinping selber ist jetzt der Umweltschutz massiv verstärkt worden. Das Ministerium für Ökologie und Umwelt ist mit mehr Befugnissen ausgestattet worden letztes Jahr. Also da passiert schon was.
Bis 2017 hat China ja noch in großem Stil Müll importiert. Jährlich 56% des weltweiten Plastikmülls und über 70% des europäischen Papiermülls. Davon ist China abgekommen. Es will nicht mehr die Weltmüllkippe sein. Was steckt dahinter? Erstickt China schon im eigenen Müll? Ist es ein Schritt in einem großen Plan, um sich dem Problem Umweltverschmutzung zu stellen?
Ja, das ist sicher Teil der Begründung. China produziert natürlich auch mittlerweile selber sehr viel Müll, das nur mit großen Problemen abgelagert oder verbrannt werden kann. Und ich glaube auch die Industrie, die den Müll verarbeitet hat und die Recyclingindustrie ist natürlich auch im Sterben in China. Man will auf die höhere, die an der Wertekette und auf einem höheren Ende jetzt arbeiten. Und da ist so die billige Recyclingindustrie einfach jetzt nicht mehr aktuell.
Wir haben das in der Sendung mehrfach gehört. China hat eigentlich immer einen großen Plan, denkt immer groß. Welche Ziele gibt es in China jetzt im Bereich Umweltschutz?
Naja, da will Xi Jinping, er glaubt an Wissenschaft, so wie es aussieht, und an den Klimawandel. Und da will er China auf jeden Fall als eine Art grüne Macht auch inszenieren. Ich glaube, man sieht den Umweltschutz und den Klimawandel auch so ein bisschen als eine Möglichkeit, um chinesische Softpower zu entwickeln, also um der Welt zu zeigen, dass man hier globale Probleme in Angriff nehmen kann und dass man auch Lösungen, die woanders funktionieren könnten, gestalten kann.
Bei der Solarenergie gilt China ja schon als Boomland. Trotzdem spielt die Kohle weiterhin eine große Rolle mit all den Umweltproblemen, die das mit sich bringt. Manche Umweltpolitiker hier schauen ja ein bisschen neidvoll auf die Möglichkeiten Chinas, da durchzugreifen, wenn es um den Schutz der Umwelt geht. Ist man in dem Bereich auch bereit, so durchzugreifen?
Ja und nein. Ich glaube, der Wille ist da, aber wenn man sich anguckt, wie viel Strom China verbraucht und wie viel mehr Strom jedes Jahr verbraucht wird durch den Wirtschaftswachstum, dann kommt man nicht mehr hinterher mit neuen Solaranlagen und Windkraftanlagen. Deswegen setzt China sowohl auf erneuerbare Energien und baut die massiv aus, aber baut auch sehr viele Kohlekraftwerke noch, weil einfach der Verbrauch schneller steigt, als die Kapazitäten auszubauen sind mit Solarkraft. Mhm. Und da sind natürlich jetzt es kommt eine Verbesserung, weil die neuen Kohlekraftwerke schon effizienter und weniger verunreinigen, aber man setzt nach wie vor auch sehr stark auf Kohle.
Die Luftverschmutzung haben Sie ja schon angesprochen, die Wasserverschmutzung ist auch ein Riesenproblem. Gibt es da inzwischen auch eine breite Bewegung in der Bevölkerung, das nicht mehr so einfach hinzunehmen?
Ja, das hat sich in den letzten Jahren auch sehr stark bewegt. Es gibt viele Vereine und das, was man in China als die Zivilgesellschaft so nennen kann, ist sehr aktiv in diesen ökologischen und grünen Bereichen. Da passiert schon sehr viel.
Vielen Dank, Dr. Dies Grünberg vom Mercator-Institut for China Studies in Berlin. Der Traum vom Durchregieren, 70 Jahre Volksrepublik China. Wir haben gehört, der Masterplan reicht bis ins Jahr 2049. Dann will China als größte Weltmacht das 100. Jubiläum der Volksrepublik feiern. Und dabei will es, das dürfte uns klar geworden sein, nichts dem Zufall überlassen. Sie können auch diese Tagsendung jederzeit hören in der ARD-Audio-App oder auf hr2.de. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.